Ja, hallo und willkommen bei der Fradio an diesem verregneten Sonntag. Perfekt fürs Radio, falls ihr uns gerade hört. Unser Thema heute ist Linux. Und im Studio sind Marcel.
Hallo.
Ich und dann haben wir noch einen Gast und zwar die Notbiene aus dem Irk.
Ja, die sag doch mal was. Kommt jetzt mal ins Mikrofon.
Ja.
Und erzählt euch was.
Ins Mikrofon.
Ja, ich bin da und ich bin Gast und ja.
Okay. Was haben wir noch so? Wir haben eine Homepage, derfradio.de, und da findet ihr auch unseren Stream, wenn ihr uns nicht eh schon hört. Wenn nicht, dann hilft euch das jetzt nicht viel. Auf jeden Fall hat es da einen Stream und einen Chat. Da könnt ihr in den Chat kommen und ein bisschen mit uns chatten. Thema der Sendung.
Wie immer kann man uns auch anrufen, irgendwelche Kommentare dazu abgeben, was wir gerade für einen Kram erzählen oder uns verbessern oder einfach weitere Sachen zugeben oder einfach nur sagen, wie gut euch das alles gefällt.
Genau.
Die Nummer steht auch auf unserer Homepage oder ihr hört sie euch jetzt an. Das ist nämlich die 0731 938 6299.
Wollen wir noch ein paar Worte zur Musik vielleicht?
Ja, die finde ich klasse.
Die Musik heute kommt von Jonathan Kalten. Ihr habt vielleicht schon auf Slashdot gelesen letzte Woche oder war es vorletzte? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war vorletzte. Der Code Monkey Song.
Ja, der ist klar.
Wir sind immer ein bisschen nachgegangen, wo der so herkommt und was der Kerl, der den gemacht hat, noch so gemacht hat. Und wir haben da sehr nette Sachen gefunden. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb haben wir da heute eine Playlist gemacht und das ist auch, was ihr jetzt hört. Fangen wir gleich mal an mit dem Code Monkey.
Ja.
Viel Spaß.
Code Monkey, get up, get coffee. Code Monkey, go to job. Code Monkey, have boring meeting with boring manager Rob. Rob say Code Monkey, very diligent, but his output stink. His code not functional or elegant. What do Code Monkey think? Code Monkey think maybe manager wanna write goddamn login page himself. Code Monkey not say it out loud. Code Monkey not crazy, just proud. Code Monkey like Fritos. Code Monkey like Tab and Mountain Dew. Code Monkey very simple man with big warm fuzzy secret heart. Code Monkey like you. Code Monkey like you. Code Monkey hang around at front desk till your sweater look nice. Code Monkey offer buy you soda, bring you cup, bring you ice. You say no thank you for the soda, cause soda make you fat. Anyway, you busy with the telephone, no time for chat. Code Monkey have long walk back to cubicle. He sit down, pretend to work. Code Monkey not thinking so straight. Code Monkey not feeling so great. Code Monkey like Fritos. Code Monkey like Tab and Mountain Dew. Code Monkey very simple man, big warm fuzzy secret heart. Code Monkey like you. Code Monkey like you. Coffee cake, take bath, take nap. This job fulfilling in creative way, such a load of crap. Code Monkey thinks someday he have everything, even pretty girl like you. Code Monkey just waiting for now. Code Monkey says someday, somehow. Code Monkey like Fritos. Code Monkey like Tab and Mountain Dew. Code Monkey very simple man, big warm fuzzy secret heart. Code Monkey like you. Code Monkey like you.
So, willkommen zurück zu Def Radio. Thema heute ist Linux. Im Studio Murks und Biene und ich, Marcel. So, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Erstmal die Frage, was ist Linux überhaupt? Da scheiden sich ja schon die Geister. Die Definitionen gehen auseinander, weil einige Begrifflichkeiten nicht ganz klar definiert sind. Erstmal Linux per se, sagt man meistens, ist der Kernel. Das heißt, das ist der Grundbaustein eines Linux-Betriebssystems, der grundlegende Funktionen bietet, wie zum Beispiel Zugriff auf Dateien oder Timing-Funktionen oder ähnliches. Im Gegensatz dazu steht oft beispielsweise, sieht man das häufig in Foren, dass irgendwelche Leute schreiben, ja, ich benutze Linux 10.1 oder so. Damit meinen die Leute dann natürlich SUSE Linux 10.1 und denken halt, dass das dann das Linux sei. Sprich, es wird häufig verwechselt, was Kernel ist und was Betriebssystem oder Distribution ist. Da gab es ja auch, da hast du eben noch was zugelesen, Mirks, da gab es ja auch diese Diskussion über GNU-Linux, Linux.
Ja, da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, nämlich wo Linux eigentlich seinen Ursprung hat. Aber jetzt mal kurz vorweggenommen, die Diskussion war, ob das System jetzt ein GNU-Linux heißen sollte oder Linux. Und für GNU-Linux, ja, da gibt es eben im Grunde die dafür sprechen und dagegen. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt schon vorziehen? Oder wollen wir erstmal so ein bisschen erklären, wieso überhaupt GNU und so?
Ich würde sagen, wir fangen am Anfang an. Wieso GNU, was hat Linux damit zu tun? Und also, was hat GNU mit Linux zu tun erstmal?
Ja, also, wann hat es denn angefangen? Hast du die Jahreszahl gerade im Kopf?
Ja, 1991 war das?
Nein.
Meinst du jetzt mit GNU oder meinst du jetzt Linux?
Ja, mit GNU, wir fangen
an. Ich dachte, du meinst jetzt mit Linux.
Nein.
GNU war Anfang der 80er.
Ich glaube, 82.
83.
Vielleicht war es auch 83, wollen wir uns jetzt nicht drauf festnageln. Jedenfalls hat Richard Solman da angefangen, ein freies Betriebssystem zu schreiben oder zumindest schreiben zu wollen, und zwar mit dem Namen GNU Herd. Aus GNU ist was geworden, nämlich, beziehungsweise aus GNU sage ich jetzt, ja, GNU ist so der Name für, also GNU steht für GNU is not Unix.
Ja.
Und wenn man heute von GNU hört, dann meint man da so die GNU-Tools, GNU-Utils, zum Beispiel die GNU-Compiler-Collection, ich meine Emacs zum Beispiel und jede Menge anderer Kram, der irgendwie fest in eurem Betriebssystem in eurem Linux verwurzelt ist. Und damit hat es angefangen und Linus, später, als er dann irgendwie Linux den Kernel soweit fertig hatte, hat eben nach Tools gesucht und hat eben die GNU-Utils gefunden, die dann praktisch aus dem Kernel dann den Kernel plus die GNU-Utils machten letztendlich das Betriebssystem aus. Also der Kernel alleine macht nicht viel ohne Tools, Utils.
Ja, man kann dem Kernel keine Befehle geben per Hand, ohne was zu programmieren. Also er hat quasi kein User-Interface in dem Sinne. Und er startet in dem Sinne normalerweise auch nicht einfach so Programme, sondern der hat halt quasi eine Init, die er aufruft. Und dann gibt er quasi die Kontrolle an die Betriebssysteme, an den User Space ab, und die rufen dann Funktionen auf, die der Kernel benötigt. So, das macht schon relativ viel Sinn dann, dass der Kernel quasi eine Toolchain drumherum braucht, die die Funktionen auch aufruft und in benutzerfreundliche Schnittstellen verpackt. Und das ist halt der Punkt, wo GNU quasi reingesprungen ist. Ich habe eben auch mal nachgeguckt, GNU ist 83 gegründet worden und wurde halt auch stetig entwickelt, wird heute noch, wird da auch weiterhin dran entwickelt, also es ist kein Projekt, was irgendwie mal gesetzt wurde. Vor relativ kurzer Zeit wurde die Version 3 der GPL veröffentlicht.
Ach ja, die GPL, die ist auch noch ganz wichtig im Zusammenhang mit der GNU zu erwähnen. GPL steht nämlich für GNU Public License und ist die Lizenz, unter der die ganzen der ganze Source Code, beziehungsweise der komplette Code der GNU Utils steht, und das das war auch so die erste Anwendung von der GNU Public License. Das war, wenn ich mich erinnere, so die erste.
Übrigens, was ja. Conny gerade auch nochmal erwähnte, das ist nicht die GNU Public License, sondern die General Public License. Behauptet er jedenfalls.
Ist auch so. Die GNU General Public License. Tut mir leid. Ja, das G steht wohl nicht für GNU, aber es ist GNU General Public License heißt das Ding.
Nun gut, jetzt wo das geklärt ist.
Okay. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Ich glaube, ja, ich wollte sagen, dass es so die erste wirklich weit verbreitet oder verbreitbare, sag ich mal so, Open-Source-Lizenz war. Das liegt unter anderem auch an ihrem viralen Charakter, dass nämlich Dinge, die GNU-Zeugs benutzen, sag ich jetzt mal, dass die eben wieder unter die GNU-Lizenz gestellt werden müssen.
Ja, richtig.
Ja, das geht noch ein bisschen feingranular von wegen,
welcher Typ auf Links das ist und so. Halt auch.
Ja.
Ja gut, da kann man, glaube ich, sogar auch eine eigene Sendung fast drüber machen.
Ziemlich quer eingestiegen.
So. Ja, das war wieder, im Channel werden schon wieder die Rufe laut, dass das ja, Just-in-Time-Radio wäre.
Ja, ich glaube schon.
aber das ist okay, wir dürfen das, wir sind ein Chaos-Stream und wenn nicht wir, wer dann? Gut, also die Galionsfigur vom GNU-Projekt ist Richard Stallman. Ich habe heute, also wie mit einem roten Faden zieht sich so ein bisschen durch die Sendung, welche wichtigen Leute wann
wo. Momentan ist es übrigens ein roter Fussel.
Ja, ein bisschen aufgedröselt, ja. Zieht sich so ein bisschen durch die Sendung, was für wichtige Menschen da hinterstehen und was sie so getan haben. Und darum kommen wir jetzt erstmal zu Richard Stallman. Der ist meines Erachtens nach eine sehr interessante Figur im Open Source, in der Open Source Welt und in der Öffentlichkeitsarbeit sehr interessiert und engagiert. Beispielsweise hatte der so eine kleine Art Tournee durch Deutschland, wo der ein paar Vorträge gehalten hat und unter anderem auch bei uns in Ulm vorbeigeschaut hat. Da gibt's das ist unter Chaos-Seminare auch natürlich mit Videomaterial untermalt, was man da so gesagt hat und
Das Video dazu, das gibt's auf ulm.ccc.de. Da muss man sich irgendwie klicken in Richtung Chaos-Seminar, alte Chaos-Seminare und dort dann irgendwie das Video raussuchen. Oder ihr geht, wenn ihr jetzt irgendwie direkter wollt, auf archiv.ulm.cc.de, da findet ihr es auch unter Chaos-Seminare.
Ja, und
da
liegen direkt die Videofiles. Das Thema war die Gefahr von Softwarepatenten, ne?
Ja, genau.
Okay, falls euch das interessiert. Also der Mann ist auf viele Arten sehr interessant. Einmal sieht er auch aus wie der typische Hacker, finde ich. Er hat lange Haare und einen Bart und so ein bisschen wie Giselbert. Und sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und er hat auch interessante Hobbys. Zum Beispiel tanzt er unglaublich gerne in seiner Freizeit Folklore. es gibt so einen schönen Film, der wurde mal auf Arte gezeigt, das ist eine Dokumentation, die heißt Codename GNU Linux und da sind auch ein paar Interviewschnitte mit Richard Stallman drin, wo er zum Beispiel sagt, dass er Folklore mag, weil es wie Open Source ist, da wird eine Geschichte erzählt und sie wird weitergegeben und jeder kann sie verändern und das ist halt free und da gibt es keine Lizenzprobleme bei der Folklore. Der zieht eh sehr, sehr gerne Vergleiche bezüglich Freiheit von Software. Zum Beispiel ganz am Anfang von diesem Film beschreibt er im Vergleich dazu ein Kochrezept, das man frei ausprobieren kann und wenn man meint, man hat irgendwas besser daran gemacht, ein bisschen mehr Salz oder so rein, dann kann man das halt problemlos auch dann verändern und weiter an seine Freunde weitergeben. Und das ist halt der Gedanke für ihn, der wichtig ist. Also er zieht da sehr gerne Quervergleiche. Ja, weiter zu Richard Stallman. Der hat sehr coole Sticker, die er verteilt hat. Mulz hat da ein paar.
Ja, ja, da ist so ein Gnu drauf mit so einem Superman-Anzug und so einem Pinguin, der auch in so ein Superman-Kostüm gezwängt wurde und darin richtig schwul aussieht, so mit lila Flügeln und so.
Mhm.
Die findet ihr auch auf der Homepage von der Free Software Foundation. Ich glaube fsf.org.
Die haben eh sehr viele schöne Bilder von Gnus da.
Ja. Ja, lohnt sich mal reinzuschauen. Außerdem findet ihr da so Projekte, ja, eben alles, was sie so gemacht haben, was so zu den Gnu-Utils gehört.
Ja, es gibt recht viel Gnu-Software.
Ja.
Unter anderem zum Beispiel auch Gnu Emacs.
Ja, oder den Mailman, glaube ich, auch.
Den Win? Mailman,
der
ja.
Der Mailman.
Genau, zum Beispiel. Oder halt auch den GCC zum Beispiel als einer der bekanntesten Projekte. Der halt, da ist auch wieder einleuchtend, wie wichtig die Gnu-Utils für Linux sind. Weil in der Regel wird ein Linux mit einem GCC kompiliert und das ist halt GNU. Nun ja, gut. Dann springen wir jetzt mal weiter. Nach der, Richard Stallman hat mit seiner Gruppe von GNU-Leuten hat er dann versucht, ein freies Betriebssystem zu schreiben. Da waren wir eben. Und er hat schöne viele Utils geschrieben und eine tolle Lizenz drumherum gemacht und hin und her. Und das Einzige, was ihm dann so Anfang der 90er Jahre auffiel, ist, ja, irgendwie fehlt uns jetzt noch ein Kernel, ne? Sonst macht das Ganze keinen richtigen Spaß. Es gab halt dieses Herd-Projekt, aber da gibt's eine Menge Scherze drüber, weil das wurde halt irgendwann angefangen und dann hat wohl mal irgendwer 300 Zeilen Code geschrieben und dann wurde es gestallt und dann passiert halt nichts mehr damit. Also es heißt, in regelmäßigen Abständen setzt irgendwer wieder diese Urban Legend im Umlauf, dass es bald stable sei und fertig und oder was heißt fertig? Open Source Software ist nie fertig, da gibt's auch ein paar nette Abhandlungen zu, aber auf jeden Fall benutzbar. Ja, es werden halt sehr viele Vergleiche zu Autos ohne Dächer oder so gezogen und oder
ohne,
Reifen.
Ohne Reifen.
Oder so. Also Hurd war nicht so ganz das Wahre.
Naja, es hatten halt ein nettes Konzept, Mikrokernel und so.
Ja, da müssen wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Eine sehr interessante Diskussion zwischen Herrn Andy Tannenbaum und Linus Torvalds. Aber das verschieben wir nach hinten.
Wir können ja mal ein bisschen Musik spielen und uns wieder sammeln.
Ja.
Das okay. Machen wir jetzt, okay. Was haben wir denn? Die Songs, die jetzt kommen, heißen That Spells DNA und Read Your Brains. Bei Read Your Brains, also im zweiten Song, solltet ihr vielleicht mal auf die Lyrics achten. Oder ihr könnt auch die Lyrics direkt von unserer Homepage holen, da habe ich die nämlich gerade verlinkt. Viel Spaß.
We start the story when Mom met Dad and they danced all night and he took her home. It might have been all the wine they had, but they rolled the dice and won your genome. Then you grew and you grew and one day you were you and you looked like your father and mother. If you're looking for someone convenient to blame, you can take your pick, it's one or the other. DNA. This chromosome, the DNA, baby, that spells DNA. Guanine met cytosine, fell in love, and then thymine got busy with adenine. They sent the messenger RNA to the ribosome to make more protein. And while it's killing you dead, it will mess with your head, and it's the light in the dark that will guide you. The pages and pages of what you are like in the giant book that's hidden inside you. DNA, you're in my heart. DNA, in fact, you're in every part of my body. Each cell has a nucleus, each nucleus is chromosomes. DNA, baby, that spells DNA. If it's a D-G-G-T-C-G-A-A-C, then you might get the cancer. If it says G-T-C-A-C-G-A-C-A-G-G, then you shouldn't eat shrimp or nuts. If it says G-A-C-A-C-A-C-A-T-A-T-C-C-T-C-G, then you'll probably wish that you didn't know. Gone and you try to guess, but you'll never know. You do your best and you soldier on every day. You're here till it's time to go. All the good things and bad that you do or don't have, you can find out for sure if you got them. But there's a spiraling staircase that you're falling down, and you're nothing but dead at the bottom. DNA. Hey Tom, it's Bob from the office down the hall. It's good to see you, buddy, how have you been? Things have been okay for me, except that I'm a zombie now. I really wish you'd let us in. I think I speak for all of us when I say I understand why you folks might hesitate to submit to our demand. But here's an FYI, you're all gonna die. I mean, no one's gonna eat your eyes. All we wanna do is eat your brains. We're at an impasse here. Maybe we should compromise. If you open up the door, we'll all come inside and eat your brains. I don't wanna nitpick, Tom, but is this really your plan? Spend your whole life locked inside a mall. Maybe that's okay for now, but someday you'll be out of food and guns, and you'll have to make the call. I'm not surprised to see you haven't thought it through enough. You never had the head for all that bigger picture stuff. But Tom, that's what I do, and I plan on eating you slowly. All we wanna do is eat your brains. We're not unreasonable. I mean, no one's gonna eat your eyes. If you open up the door, we'll all come inside and eat your brains. I'd like to help you, Tom, in any way I can. I sure appreciate the way you're working with me. I'm not a monster, Tom. Well, technically I am. I guess I. Ground somehow. Meanwhile, I'll report back to my colleagues who were chewing on the doors. I guess we'll table this for now. I'm glad to see you take constructive criticism well. Thank you for your time. I know we're all busy as hell. And we'll put this thing to bed when I bash your head open.
All we wanna do is eat your brains.
We're not unreasonable. I mean, no one's gonna eat your eyes.
All we wanna do is eat your brains.
We're at an impasse here. Maybe we should compromise. Open up the doors, we'll all come inside and eat your brains.
So, hallo, da sind wir wieder. Ihr seid bei der Fredio. Unser Thema ist Linux und eben ist noch Matt hier im Studio aufgetaucht.
Hallo.
Ja, genau. Und ja, weiter geht's gleich mit Marcel, aber vorher noch viele Grüße an den Chat und wenn diese eine Person nicht bald aufhört, Werbung für Windows zu machen, dann verraten wir ihren Namen.
Ja gut, weiter geht's. Wo waren wir eben dran? Wir waren Anfang der 90er Jahre und der GNU Foundation fiel auf, oh, wir haben ja gar keinen Kernel. Das war so da, wo wir eben aufgehört haben. Und zeitgleich um 1991 fing Linus Torvalds, den fast alle irgendwie kennen sollten, jedenfalls wenigstens namentlich, in Finnland an zu studieren und da auch dann sein Betriebssystem zu schreiben. Der Grund war eigentlich folgendes. Warum lacht ihr die ganze Zeit im Hintergrund so?
Entschuldigung, Chat ist lustig.
Ach so. Ich sehe die ganze Zeit, die um mich herum hier alle kichern und ich weiß gar nicht, worum es geht. Also es ging darum, dass damals die Uni Helsinki, wo Linus studierte, er studierte Informatik und als Nebenfach Physik, zu dieser Zeit bekamen die neue Rechner. Die hatten erst so alte VEX und mit VMS drauf und da war Linus jetzt nicht so ganz begeistert von. Also er meinte, das sei bestimmt kein schlechtes Betriebssystem, aber benutzen will das halt trotzdem am besten nicht. Und darum war er relativ glücklich, als die Uni dann ein paar neue Kisten kaufte mit Unix drauf. Ultrix war damals drauf von Digital Equipment. So, das war jetzt der Punkt. Jetzt wollte Linus, hatte sich viel Geld zusammengespart. Es waren damals in Just for Fun steht 18.000 Finnmark, das sind so ungefähr 3.500 Dollar. Die hat er sich dann als armer Student vom Mund abgespart und hat sich dann damals seinen 386er gekauft und hat halt richtig investiert, hat 4 MB RAM gekauft und 33 MHz, damit die Kiste halt richtig rennt. Und er fand es halt ganz cool, auch einen i386er zu haben, weil der Prozessor auch ein paar Features bot, die er ziemlich cool fand. Und darum dachte er sich, dass er ganz gerne auch mal die Kiste kennenlernen wollte. Und weil er hat sich für seinen Rechner zu Hause, dann hat er ein Minix drauf, was er sich gekauft hatte. Und er war aber irgendwie nicht so ganz überzeugt, auch besonders von der Terminal-Emulation nicht. Die war wohl einfach scheiße. Und darf ich sowas eigentlich im Radio sagen?
Dass eine Terminal-Emulation scheiße war?
Ja, scheiße, so Buzzwords.
Ja, ja.
Okay. Jedenfalls hat er sich dann gedacht, okay, dann muss ich da mal was machen. Und ich wollte ja eh mal langsam den Prozessor hier kennenlernen, in der tollen Kiste, die ich mir gekauft habe. Also hat er angefangen, eine Terminal-Emulation zu programmieren. Und zwar größtenteils in ASM. Hat da viel rumprobiert. Die Sache war, was Linus immer so ein bisschen aufgeregt hat, war, er hatte einfach keine Leute, mit denen er sich über die Sachen so unterhalten konnte, die er so toll fand. Weil es haben sich relativ wenig Leute dafür interessiert. Seine Schwester war zum Beispiel, also er hat immer wieder versucht, seine Familie irgendwie mit seinen Projekten zu füttern und die waren alle relativ desinteressiert. Der Einzige, der computerfreundlich war, war damals sein Großvater. Der war Professor für Statistik an der Uni Helsinki. Und hat sich damals einen VIC 20 gekauft, so ein Vorgänger vom C64. Der konnte dann für ihn irgendwelche Berechnungen machen, da brauchte er seltener eine Uni und konnte mehr von zu Hause aus arbeiten. Und da der Mann ein wenig älter war, konnte er nicht so gut tippen und hat halt immer schön seine Sachen aufgeschrieben und hat sie Linus dann abtippen lassen, als er so 10 war oder so. Und das war so das, was die Liebe für Linus am PC geweckt hat. Und als dann sein Großvater starb, bekam er seinen Rechner, aber verlor damit halt auch seinen Gesprächspartner für Computersachen. Und in der Uni war es auch nicht viel besser, weil ich weiß nicht genau, wie es so in Finnland aussieht, aber es gibt halt einen Teil der Bevölkerung, der Finnisch spricht und einen Teil, der Schwedisch spricht oder so. Und ich glaube, Linus war Finne, also war zwar Finne, aber sprach viel Schwedisch oder größtenteils Schwedisch, so wie ich das mitbekommen habe. Und an der Uni gab es halt auch so ein paar Leute, die halt auch nur auf Schwedisch sprachen. Und da gab es dann so eine Art Studentenvereinigung schwedisch sprechender Studenten, die naturwissenschaftliche Dinge studieren. Und da lernte er dann langsam auch wieder ein paar Leute kennen. Unter anderem Lars Virzenius, langjähriger Freund von Linus und der einzige andere an der Uni, der Schwedisch sprechend war und Informatik als Hauptfach hatte neben Linus. Tja, und das war so damals der Punkt, wo Linux anfing. Also Linus programmierte halt in ASM mit 386er Optimierung seine Terminal-Emulation. Sollte ursprünglich gar kein Betriebssystem sein. Er wollte halt nur systemunabhängig programmieren, weil ihn Minix aufgeregt hat und weil er halt auch seinen Prozessor kennenlernen wollte. Und das Ding wurde halt immer komplexer und komplexer und da wurde halt immer mehr drauf. Irgendwas ist heute hier im Studio los. Mirks läuft die ganze Zeit rum und alle grinsen und kichern und gucken mich die ganze Zeit dabei an. Erzähle ich hier die ganze Zeit so einen Mist?
Nein, oder? Ich habe dich gar nicht angeschaut.
Ach so. Ja, okay.
Ich bin schon wieder da.
Entschuldigung. Okay. Ja, ist ja kein Problem. Ich bin nur ein wenig überrascht, was hier heute so los ist. Es ist heute alles so ein bisschen chaotischer als sonst. Noch chaotischer als sonst. Also so.
Gar nicht.
Ja, doch, doch.
Das war der Mikro war nicht offen.
Siehst du, das meine ich
mit, gar nicht.
Das meine ich mit chaotisch. Ja. Ach, die finden Conny lustig, okay. Nun gut. Zurück zum Thema. Wo waren wir jetzt dran? Linux Geburtsstunde. Ja, er hat 91 hat er dann eine Mail an, also es hat sich für ihn halt rausgestellt, dass immer mehr, was er da reinbaute, betriebssystemähnliche Züge hatte, besonders weil er es halt so Low-Level programmiert hat. Also er hat zum Beispiel, hat er dann Task-Switching eingebaut, das war eigentlich der Anfang, wo der eine Task vom Modem gelesen hat und die Sachen dann auf dem Bildschirm ausgegeben hat. Und der andere Task war halt die Gegenrichtung, der hat von der Tastatur gelesen und aufs Modem geschrieben. So, das war so der Anfang seiner Terminal-Emulation. Und das hat er halt immer weiter ausgebaut. Dann hat er Support für seinen Floppy-Disk da bekommen und seine Festplatte. Und dann wurde es immer mehr und irgendwann fiel ihm auf, hey, eigentlich programmiere ich hier gerade mein eigenes kleines Betriebssystem. Dann hat sich gedacht, ja, ich hätte ja eh mal wieder ganz gerne ein Projekt, wo ich mal dran arbeiten kann. Weil eine Zeit lang vorher lief da nicht so viel, weil Linus war beim Bund. Ich weiß nicht, nennt man das auch Bund bei anderen Ländern. Also er musste halt Wehrdienst absolvieren. Und so wie ja, bei der finnischen Armee. und nach eigenen Angaben geht das da recht rau zu. Also ich weiß nicht, wie man sich drauf verlassen kann, weil Linus scheint wirklich in jungen Jahren sehr nerdig gewesen zu sein. Also seine Mutter hat mal einem Journalisten erzählt, dass Linus sehr, sehr pflegeleicht war. Man musste ihn nur in einen dunklen Raum mit einem Computer sitzen und ab und zu mal ein paar gekochte Nudeln reinwerfen und dann war halt Linus vollkommen glücklich und damals hat er zum Beispiel das Zimmer direkt neben der Küche haben wollen, weil er halt dann schnell rübergehen kann, sich mal Kaffee oder Cornflakes oder so holen kann.
Okay, das ist übel.
Ja.
Wer ist Nerd-Level? Ist das jetzt?
Ja.
7.
23. Naja, jedenfalls, das war so Linus. Also, der war halt nicht besonders sportlich und seine Mutter hat viele Zitate gebracht, die recht bekannt geworden sind. Zum Beispiel meinte sie auch, ja, der Linus, der ist ein toller Typ und ein super Sohn und so, aber irgendwie mache ich mir doch Gedanken und Sorgen um ihn, weil wie soll so jemand irgendwie mal ein nettes Mädchen kennenlernen, meinte sie. Also seine Mutter fand ihn wohl schon ziemlich geekig. Nun ja. Das war Linus so in jungen Jahren.
Hat er eine Rundrufaktion gestartet, um ein nettes Mädel für Torwart zu finden?
Nee, die hat er, glaube ich, an der Uni.
Eine Rundmail.
Nee, ich glaube, die hat er wirklich real life an der Uni kennengelernt.
Okay.
Ja, die ist seine Frau, die ist, wenn ich mich nicht ganz irre, irgendwie mehrfache finnische Meisterin in irgendeiner Kampfsportart oder so. Also da haben sich irgendwie zwei gefunden. Einmal der unsportliche Linus, der als Kind oft wegen seiner großen Nase gehänselt wurde und er war im Endeffekt ganz glücklich drüber, weil er meinte, die würden seine Biberzähne verdecken. Die würde seine Biberzähne verdecken, aber auf jeden Fall war er nie so der Liebling bei sich in der Klasse. Er war halt immer der Beste in Mathe und das ist ja schon irgendwie ein Negativpunkt oft.
Ja, ich fühle mich ja schon ganz schlecht. Vielleicht sollten wir wieder ein bisschen technischer werden.
Stimmt. Ach naja. Ich finde Anekdoten immer klasse.
Ja, Anekdoten sind toll.
Ja. Gut, das war so Linus' Kindheit. war halt voll computerbegeistert wegen seines Großvaters, wie ich eben schon sagte. Er fand es halt total klasse. Er hat da eigentlich die ganze Zeit Dinge gemacht, von denen er gar nicht wusste, was sie so tun. Weil sein Großvater halt Professor war und immer gesagt hat, er soll irgendwas tun, und das hat er dann gemacht, aber was im Endeffekt so gebracht hat, war ihm nicht so ganz ersichtlich. Aber das war ihm eigentlich auch egal. Also er hat zum Beispiel unglaublich gerne hat er sich von diesem Rechner immer wieder den Sinus von irgendwelchen Zufallszahlen errechnen lassen. Obwohl ihn eigentlich das Ergebnis gar nicht interessiert hat. Er fand es halt nur klasse, weil er meinte damals, das war noch eine andere Welt, und da wurde halt der Sinus noch richtig berechnet. Da war er nicht plötzlich, man drückt drauf und er war da, sondern der hat dann mal so 10, 15 Sekunden gerechnet. Und da merkte man dann halt, ja, das war eine, da steckte noch Arbeit hinter, der Rechner tut richtig was, und der Rechner blinkt dann wie verrückt, um ihm halt zu sagen, ja, ich rechne gerade für dich was aus und ich lebe auch noch, und dafür.
Sinus 180 ist 1.
Ja, und dafür blinke ich halt gerade dann auch. Also,
15 Sekunden, da macht er doch ordentlich was.
Ja. Nun ja, gut. Jedenfalls hat Linus dann angefangen, sein System zu schreiben. Beziehungsweise erstmal hat er die Semesterferien damit verbracht, Bücher über Betriebssystemdesign zu verschlingen. Vorrangig auch von Annie Tannenbaum. Tannebergers auch genannt. Okay, das war jetzt ein Insider für manche Leute. Es gibt gewisse Personen, die ihn so schreiben. Nun gut. Jedenfalls hatte er da viele Bücher verschlungen und hat dann irgendwann angefangen, da rumzufriemeln. Sollen wir nochmal ein bisschen Musik spielen? Ich richte schon die ganze Zeit so unterbrochen.
Ja, wir spielen mal. Was spielen wir denn?
Ich will was trinken.
Ja, wir spielen Shopvac von Jonathan Kalten.
We took the freeway out of town. We found a place to settle down. We bought a driveway and a swing set and a dog. You got your very own bathroom. I got my very own workshop in the basement. Sit around staring at the wall to wall. Take field trips to our favorite mall. Waiting for the day when all the kids grow up and leave us here. If you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you, because it's loud with the shop vac on. You'll be okay, cause you'll be upstairs with the TV. You can cry and I probably won't hear you, because it's loud with the shop back on. We hung a flag above the door, checked out the gourmet grocery store. I bought a mower I can ride around the yard. But we haven't got real friends, and now even the fake ones have stopped calling. Maybe if you forget to hide the keys, I'll take a ride to Applebee's. I'll come home drunk on daiquiris and throw up on the neighbor's lawn. If you need me, I'll be downstairs with the shop vac. You can call, but I probably won't hear you, because it's live with the shop vac on. You'll be okay, you'll be upstairs with the TV. You can cry and I probably won't hear you, because it's live with the shop vac on. I like the Starbucks here, that's better than the other one, because the other one's not as good. They really need to put a light there, because it's hard to turn, it's hard to make a left turn. Inside my head, the ads can now be floating up above the house and looking down. I guess I gotta go back there. Guess I never was any other answer. And as the freeway hums, the cars go by, the headlights rolling.
Sometimes it's loud with the shop back on. You'll be okay, you'll be upstairs with the TV. You can cry and I probably won't hear you, because it's loud with the shop back on.
Zurück, willkommen bei Def Radio. Im Hallo. Studio saß gerade circa so aus. Oh, noch 3 Sekunden. Musik aus. Okay.
Ja, wir sind wieder da.
Ja.
Unser Thema ist Anekdoten zu Linux.
Bisher nur Anekdoten. Es wird nachher noch ein bisschen mehr geben, aber die Geschichte ist halt so anekdotenreich, dass ich das auch nicht vorenthalten will. Also, komische Geräusche kommen aus unserem Fenster. Gut, dann machen wir mal weiter mit den paar Anekdoten, bis wir soweit sind, dass wir zur heutigen Benutzung übergehen können. 1991, Linus Torvalds hat sich dann angefangen, sein eigenes System zu schreiben. Er wollte es dann natürlich, weil es damals so auch noch recht frisch war, glaube ich, wollte er sein System dann POSIX-kompatibel machen. POSIX ist ein Standard für bestimmte Schnittstelle vom Betriebssystem quasi, dass man halt bestimmte Programme auch gut darauf portieren kann.
Ja, es heißt Portable Operating System Interface for Unix.
Ja, also Unix-like. Auch daher rührt oft, dass man Linux und Unix so ein bisschen in eine gemeinsame Ecke schiebt, weil es halt auch recht ähnlich ist. Also es ist Unix-like. Obwohl es kein Unix ist.
Sagen wir, es ist ein Unix-Klon.
Ja, das trifft
relativ gut. Also es ist kein Derivat, weil, also das kommt so ein bisschen auf die Definition von Derivat an. Und wenn man davon ausgeht, dass ein Derivat etwas ist, was sich praktisch durch natürliche Entwicklung, natürliches Wachsen oder ähnlich aus dem Original-Quelltext entwickelt hat, das ist es nicht. Sondern es ist tatsächlich from scratch quasi komplett neu geschrieben. Zwar nachempfunden, aber es sollte keine Teile vom Original Unix enthalten.
Nee, enthält da gibt's auch keine.
Ja, da da. SCO ist ein bisschen anderer Meinung, aber...
Wer ist anderer Meinung?
SCO?
Ja, die sind immer andere Meinung.
Das ist auch so eine Anekdote mit Tannenberger und...
Jetzt können wir ihn bitte Tannenbaum nennen. Ich werde da ganz nervös dabei.
Ja, das kam später. Da sollten wir vielleicht auch chronologisch...
Wo er Linux verteidigt hat?
Ja.
Oder verschieben wir es für später?
Ja, das kommt gleich noch. Damals hat Linus dann sich gedacht, gut, ich würde das ganz gern POSIX-kompatibel machen und hat dann geguckt, ob er irgendwo den POSIX-Standard herbekommt. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie es heute inzwischen aussieht, aber damals konnte man den auf jeden Fall nicht mal so einfach runterladen.
Na, der kostete Geld.
Richtig. Man konnte sich den damals für umgerechnet $250 oder so zuschicken lassen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall hat es Geld gekostet und... Linus war ja ein armer Student und sah überhaupt nicht ein, dafür Geld zu bezahlen. Also er hatte vorher mal auf der Minix-Liste nachgefragt, also die Mailing-Liste, wo der Anfang komplett drüber ging, war minix.com.misc oder so. Auf jeden Fall die Mailing-Liste für Minix, das Betriebssystem von Anni Tannenbaum. War recht populär damals, weil es auch nicht so teuer war und man bekam es mit dem Source Code zusammen. So, dass man daran lehren konnte. Also das war sehr unifreundlich, das System. Ja, als er dann die Frage nach dem POSIX-Standard in die Mailingliste schrieb, war eigentlich für die etwas Wissenderen da auf der Liste direkt klar, was daraus werden soll. Weil wenn einer nach dem POSIX-Standard fragt, dann will er normalerweise ein Betriebssystem programmieren. Und da hat Linus dann irgendwann, als er dann auch was Vernünftiges auf die Beine gestellt hatte, hat er da auch sein erstes Release angekündigt. Im Endeffekt hat er es ohne den Standard hingekriegt, indem er sich angeguckt hat, was Unix so macht, wenn man was Bestimmtes reinsteckt, was quasi rauskommt, und hat versucht, es ähnlich zu implementieren.
Das ist erstaunlich, wie er das hingekriegt hat.
Ja, also wie es unter der Haube aussah, wusste er halt nicht. Er wusste halt nur, ich stecke A rein und ich kriege B raus, also muss ich irgendwie in der Art das implementieren. Und das hat er erstaunlich gut geschafft. So gut, dass in der Diskussion, die Mev eben auch schon so anreißen wollte, zwischen Anni Tannenbaum und ihm, Anni Tannenbaum zwar sehr viel kritisiert hat, aber zwischendurch das Lob unterbringen musste, weil ihn das wohl recht beeindruckt hat. Also zu der Zeit, er hat dann halt seine erste Version online gestellt. Er meint, das ist immer so eine psychologische Sache bei solchen Projekten mit der Versionierung. Man sagt, wenn man meint, man hat ein Softwareprojekt, was stabil ist, was irgendwas Interessantes bietet, was so ein erstes großes Release wert ist, dann gibt man ihm die Versionsnummer 1.0. Und was davor ist, das versucht man halt ungefähr so zu benennen, dass man erahnen kann, wie viel Arbeit es noch ist bis zum vernünftigen Release. Und daher war seine erste Version immer 0.0.1. Er meint, das sollte halt demonstrieren, dass das far away from usable ist. Und er meint, am Anfang bei der ersten Version, die haben wahrscheinlich damals nur 2-3 Leute wirklich ausprobiert, weil man musste halt seinen selbst gepatchten Compiler installieren von Linus und eine Partition freimachen und den Kernel kompilieren, um dann alles zu starten und dann im Endeffekt nur eine Shell zu haben, wo man nicht viel mitmachen konnte. Aber er wollte es halt reingepostet haben, weil er hatte das Ding angekündigt und er meint, reden kann man im Internet halt viel und er wollte halt auch beweisen, dass es nicht nur heiße Worte waren. So, also hat er dann die erste Version hochgeladen, freigegeben und es hieß halt, ja, es sind nicht so viele Leute gewesen, aber es haben sich auf jeden Fall schon mal welche angeguckt. Und er hat nachher dann auch Webspace bekommen, wo er das regelmäßig hochgeladen hat, von Ari Lemke.
Ungefähr da ist es dann auch so Namensentstehung
ja, gekommen. Genau. Auch sehr interessant eigentlich. Linux hieß damals am Anfang, sollte es gar nicht Linux heißen. Linux wurde zwar schon von Anfang an als Name verwendet, aber nur codeintern eigentlich. Das war so das interne Worker-Project von Linus. Nach außen hin sollte das Ding Freaks heißen, F-R-E-A-X. Also es hat jetzt nichts mit ist nicht nach unserer Sendung benannt, sondern er meinte halt, das sei ein Betriebssystem für Freaks, weil das halt sehr bastelig ist und das X halt für Unix-like. Und
Free sollte auch noch drin stecken, aber ja, das steckt in Freaks
alles
schon
bisschen,
drin.
Und alles, ja, Ari Lemke fand das ein wenig bedenklich und hat sich gedacht, nö, mach ich nicht. Ich bin dann das einfach eigenmächtig um.
Ja, er hat es halt einfach in Verzeihnis geschmissen, dass halt Linux hieß und nicht Freaks.
Richtig.
Und das Einzige, was dann noch irgendwie darauf hindeutete, dass es praktisch Freaks hieß, war in der Makefile vom ersten Kernel, da stand halt dann irgendwie Makefile for the Freaks Kernel.
Ja.
Stand da drin und ich glaube in der README glaube ich auch. Und ihr könnt euch das übrigens mal anschauen, das gibt es bei Kernel.org unterzuladen, irgendwie im Archiv unter Oldest Version 001, da kriegt ihr den Source Code, der ist auch gar nicht groß, es lohnt sich vielleicht mal die README durchzulesen oder so.
Oder vielleicht auch den Code, also ich habe mir den Code mal runtergeladen, weil der ist halt noch wirklich sehr einfach
lesbar. Das ist sehr übersichtlich,
ja.
Kann man mal angucken.
Der hat mal so zum Verlauf der Größe des Kernels, da habe ich eine sehr nette Auflistung gefunden. Die Version 0.01 hatte damals einen Source-Code von knapp 10.000 Zeilen. Das ist nicht wirklich viel. Linus meinte, man konnte damals, wenn man eine kleine Schriftart genommen hat, konnte man sich den Code auf weniger als 100 Seiten ausdrucken. Im Gegensatz dazu liegt der Quellcode jetzt bei circa 10 Millionen Zeilen. Was so ein gewisses Wachstum ist. Also man konnte schon fast sehen, also es hat sich durchschnittlich wirklich verdoppelt von Major Release zu Major Release. Also wenn es so weitergeht, das wird echt noch viel. Also lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt. Jedenfalls, damals war es halt noch relativ übersichtlich und klein und viele Leute haben sich gedacht, hey, das ist ein cooles Projekt, da würde ich mal das und das ganz gern patchen. Und zu der Zeit kamen halt die ersten der Core-Entwickler, die heute noch da an Linux arbeiten, kamen schon dazu. Beispielsweise einer der ersten war Alan Cox, sehr bekannt. Er gilt so in den Kreisen als wichtigster Mann hinter Linux, wenn es um Entscheidungsfindung bei dem Linux-Mainstream geht. Alan Cox hat einen für den 2.4er damals, den hat er, da war er eingetragener Maintainer für den 2.4er Linux-Kernel und er hat auch immer noch so einen eigenen Pre-Patch rausgebracht, die AC-Kernels. Und damals hat er das auf einer Kiste irgendwo in der Uni, wo er war, installiert und ein bisschen mit rumgespielt und hat halt auch eine Menge Fehler beim Netzwerk-Subsystem gefunden, hat sich dann gedacht, naja, das schreibe ich mal ganz neu. Und dann gingen halt die Patches wieder ein und das machte nicht nur Alan Cox, sondern auch noch eine Menge von anderen Entwicklern und so wurde Linux immer größer und größer und bekam halt viele Leute, die dran gearbeitet haben, die eigentlich quer über die ganze Welt verteilt waren. Das war halt das Tolle am Internet, ist halt wirklich dezentral. Und der Erfolg für Linux wird größtenteils wirklich darauf zurückgeschrieben, dass Linus im Gegensatz zu anderen Herstellern von Betriebssystemen das Ding nicht versucht hat, irgendwie zu verkaufen oder so. Weil Linus sagte selber, wer wollte schon damals ein System haben, was halt nur einfach eine Shell starten kann und nichts Tolles anderes bietet. Ist auch schon irgendwie
ein. Ja, es sollte aber auch von Anfang an frei sein. Also
er meinte auch, das will eh keiner haben. Würdest du ein Betriebssystem kaufen, was nichts macht?
Nein, aber ich weiß nicht, hat er wirklich gemeint, dass es nur deshalb frei ist, weil es eh keiner haben will?
Ja, das war halt sein Spaßprojekt und mehr nicht. Er wollte es halt nicht verkaufen und er meinte, selbst wenn er es versucht hätte zu verkaufen, dann würde es heute keiner mehr kennen, weil es hätte halt keiner gekauft und es wäre ein Flop geworden.
Ja.
Das sagt er so. Er meinte auch, in seinem Ankündigung-Posting von Linux 001 hat er auch geschrieben, dass die Leute nicht davon ausgehen sollten, dass Linux jemals für irgendeine andere Architektur als i386 erscheinen würde, weil das nun mal einfach die Hardware ist, die er hat. Und
es ging aber um die Harddisk, glaube ich. Er meinte, es wird, also in dem Anfangsposting, im ersten Posting zum Beispiel, meinte er, er hat halt so einen AT-Festplattentreiber geschrieben und er sagt gleich mal, dass es irgendwie nicht für andere Harddisk-Architekturen geben wird, weil er hat halt keine andere Platte. Er hat nur die.
Und hat leider auch kein Geld, sich eine andere zu kaufen und daher muss man halt damit leben. Also das war nicht nur für die Platte, sondern das lag auch an der CPU selber, also dieses i386 Task Switching zum Beispiel, was er benutzte, was nicht andere Prozessoren unbedingt implementiert haben oder auch anders implementiert haben. Also er meinte, er hat was programmiert und das ist für seine Festplatte und das ist für seinen Prozessor und da läuft's und das ist ein schönes Projekt und das war's und er glaubt nicht, dass es jemals für irgendwie andere Sachen rauskommt. Aber die Source ist ja da und man kann sich sie mal angucken. Tja, da hatte er noch nicht geahnt, was daraus werden wird. Wie viele Architekturen, für wie viele Architekturen gibt es Linux?
Also 15, die Wikipedia so? Behauptete, eigentlich wollte ich den Artikel ändern, aber der ist irgendwie gerade so stalled, beziehungsweise nicht mehr änderbar, weil da wohl ein bisschen Vandalismus mit betrieben wurde. Vermutlich die Windows-Trolle aus dem Reiseforum oder so, keine Ahnung. Jedenfalls steht da, es sei plattformunabhängig, was man eigentlich nicht sagen kann vom Betriebssystem, dass es plattformunabhängig ist, weil meiner Meinung nach das Betriebssystem zur Plattform dazugehört. Und wenn nicht, dann müsste es es wirklich auf sämtlichen Architekturen geben, die es gibt. Und das ist bei Linux nicht der Fall. Aber richtig. Es gibt es auf extrem vielen Architekturen.
Also ich glaube 16, 17, 18, irgendwie sowas war das.
Ne? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es nur noch von NetBSD geschlagen wird, aber es dürfte auf jeden Fall zu den Betriebssystemen gehören, die einfach am meisten Architekturen unterstützen.
Also im Kernel Source, im ARC-Verzeichnis sind 24 Architekturen aufgelistet.
Das, ja.
Also vielleicht gibt es da sogar noch so kompatible Architekturen zu anderen, die da wahrscheinlich auch noch irgendwie mit.
Ja, vielleicht gibt es einfach Ports, die nicht von den offiziellen Kernel-Maintainern, so. Genau. Also ich auch für Embedded Systems und so vermutlich.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall eine Menge. Da sieht man schon, wie sich Linux entwickelt hat aus diesem, da wird wahrscheinlich nie was anderes als ein ATA-Platten-Treiber drankommen zu, es läuft auf allem, von Kaffeemaschine bis Toaster über Computer. Also es ist sehr flexibel geworden und das lag auch häufig begründet am flexiblen Design. Auch wenn es monolithisch war, das ist jetzt der Punkt, wo wir zu dieser Diskussion kommen wollten. Es gibt Mikrokernel und monolithische Kernel und sowas dazwischen.
Ja, also so ein monolithischer Kernel, das ist halt so ein Topf, da schmeißt man alles rein und jeder Kernelprozess, jede Methode da drin, beziehungsweise jedes Unterprogramm, wie auch immer ihr das nennen wollt, greift praktisch auf jedes, kann auf jedes zugreifen, die liegen praktisch alle in einer Ebene rum. Am Boden des Topfes und greifen gegenseitig aufeinander zu, quasi. Mhm. Beim Mikrokernel ist es halt so, dass man da eine Geschichte der Architektur hat. Man hat einen kleinen Kernel, der kommuniziert mit Programmen, mit Treibern und so weiter, die im User-Space laufen. Die laufen da als ganz normale Programme und kommunizieren dann eben mit dem Kernel. Und da ist praktisch eine Kommunikationsstruktur festgelegt. Da gibt es auch noch die verschiedensten Subarchitekturen, wollen wir euch jetzt nicht mit langweilen, aber jedenfalls ist monolithisch so ziemlich das Ungeordnetste, was man sich vorstellen kann. Das ist glaube ich, das Wichtigste, was man wissen muss dazu.
Hatten wir auch mal eine Radiosendung über das Thema. Betriebssysteme war es, glaube ich, wo man so ein paar Kernel
durchgequatscht
hatten. Also ich kann mich erinnern, dass ich da mal so ein Thema hatte.
Okay.
Ich weiß nicht sicher, ob es die Betriebssystemsendung war, aber ich denke, das war sie.
Ja, könnt ihr ja mal reinhören. Ihr findet, wie ihr wisst, unsere Aufzeichnung ja auf devradio.de.
Im Archiv?
Genau. Da findet ihr die MP3 und die Org-File. Und einen Podcast gibt es auch. So, genug der Eigenwerbung.
Ja. Und anrufen könnt ihr uns auch.
Ja, 0731 9386299. Ich sag's nochmal langsam. 0731 9386299.
Ja, gut, wo sind wir gewesen? Kernel-Architekturen und so. Linux läuft auf jeden Fall auf vielen Systemen inzwischen.
Wir können ja mal ein bisschen Musik spielen. Wir haben nämlich
ganz lange. Ja, richtig. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich reden wollte. Jetzt können wir Musik spielen. Das merke ich mir über die Pause.
Okay, bis gleich.
The seniors threw a party down the end of Dutton Road. It was almost cold enough to snow. None of us could drive then, so we had to get a ride in the back of someone's GTO. She was in the keg line with a yellow plastic cup. It's like I'd never seen a girl before. leather jacket and a healthy head of hair. With the hair, she was 6'4". I recognized her face right away. She was the town crush. She was good to go anytime. She was the town crush. Of my coat, you can hardly taste the alcohol. Watched her from a distance, but I never said a word. I was young and I felt so small. I was no one then. Who was I? She was the town crush. She was good to go anytime. She was the town crush. And I loved her like she was mine. There's a lot of things I don't remember now. I remember the town crush. Yeah, I remember the town crush. The cars tried to beat the winter, made it just under the wire. Got drunk and loud under 1,000,000,000 stars. Someone played Steve Miller, someone set some stuff on fire. The cops came by to bust us, so we left the beer and ran. My head hurt and I couldn't find my ride. She pulled up in a gremlin and she rolled the window down. She said, "Hey kid, get inside." Then she asked my name, drove me home. Town crotch. She was good to go anytime. She was the town crotch. But I loved her like she was mine. There's a lot of things I don't remember now. I remember the town crotch. I remember the town crotch. Remember the town crash.
Get up early when the sleeping pill wakes me. A wake up pillar filled with energy. I power on hard and I check my messages, but I don't have any messages. I take a driving pill and head to my car. I drive around it because work isn't very far. I call my phone and I check my messages, but I don't have any messages. All I know, driving on drugs feels better when they're prescription. All I know, the world looks beautiful. The world looks so damn beautiful. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about how I felt that day, when I felt the way that I do right now, right now. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about how I felt that day, when I felt the way that I do right now, right now, right now.
I get to my desk. Well, plus a sting, it's now a sharp pain in my chest. So I take a Calmex and just chill. And then it's time for lunch again. All I know is work is easy when you don't stress out about deadlines. All I know is to take my medicine. I always take my medicine. And I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think of how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, 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 right now,
right now. Sometimes I'd like to slow things.
Over, but I can't stay to work late. Gotta leave and get ready for my second date with a pretty girl and a man at the pharmacy. Right in the prescription line, I take a pill for my social anxiety. I get a table and a nice bottle of Chablis. Now it's getting late and there's still no sign of her. I have another glass of wine. All I know is the wine lasts longer when you don't gotta share it with someone. All I know is the steak tastes better when I take my steak tastes better pill. I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now I feel fantastic, and I never felt as good as how I do right now. Except for maybe when I think about how I felt that day, when I felt the way that I do right now. Right now, right now.
So, willkommen zurück zu Def Radio. Thema ist heute Linux. Bei uns im Def Radio Radio Channel, IRC Channel, geht es momentan richtig ab. Die sind sehr heiße Diskussionen darüber, was ein Mikrokernel ist, was ein monolithischer Kernel ist und welche Betriebssysteme monolithisch oder Mikrokernel sind.
Es gibt in der Literatur keine einheitliche Definition von Mikrokernel. Wollte ich nur kurz sagen.
Ja, aber das ist halt auch wie bei vielen Sachen so, das ist halt ein Modell und viele Sachen können sich in gewissem Rahmen annähern, aber ja, wenig Sachen sind wirklich rein Mikrokernel oder monolithisch programmiert. Und verschiedene Quellen sagen halt auch verschiedene Sachen über verschiedene Betriebssysteme. Wenn, okay, ja, wenn ihr da noch irgendwie was zu loswerden wollt, könnt ihr uns gerne anrufen, da freuen wir uns sehr drüber.
Ja, wir könnten ein bisschen drüber diskutieren, wenn wir damit die anderen Leute nicht zu sehr langweilen. Also wir sind der Meinung, Windows, weil das gerade im Chat wohl, ging es um Windows NT?
Ja, ne? Windows
NT. Wir sind der Meinung, Windows NT ist eher Mikrokernel als monolithisch.
Ja, und es gibt auch Quellen, die das selber so sehen, zum Beispiel Uni Osnabrück, wo ich jetzt einen Link gerade offen habe.
Wobei wir mit für eine sehr starke Definition von eher...
Aber nun gut.
Das Tolle daran ist, dass wir mit unserer Aussage ins Archiv wandern und die Leute, die im Chat meinen, das sei kein Mikrokernel, landen nicht im Archiv. Insofern sind wir am längeren Hebel.
Außer sie rufen jetzt an.
Richtig.
Ach so, ja, ja, genau.
Nun gut. Ja, wenn da jetzt keiner mehr anruft.
gleich klingelt das Telefon, pass auf.
0731 938 6299. alles auf defradio.de nochmal nachzulesen.
Ich geb dir schon mal den Kopfhörer.
Ja, ja. Nee, also wenn keiner halt hier mehr anruft, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter.
Ja, wir machen mal weiter.
Die Diskussion zwischen...
Oh, ich habe gerade unser Internet gekillt. Kleinen Moment.
Die Diskussion über monolithischer Kernel und Mikrokernel... Ah, Telefon. Ha. Ja, es klingelt.
Wow.
Sekunde.
Wir haben es gleich.
So, willkommen Def Radio.
Du musst das
ja, da ist jetzt so rein gar nichts dran. Es war ein Tut-Tut-Tut.
Ja, du hast auch irgendwie das Telefon gar nicht hochgezogen.
Ja, aber ich habe abgenommen. Aber nun gut, probiert's halt nochmal, wenn ihr auf Sendung sein wollt. Hier kam nur ein Tuten an.
Du warst wahrscheinlich einfach nur zu langsam.
Ja, der hat Angst bekommen.
Du musst in der Sekunde, wo das Telefon klingelt, sofort auf On-Air stellen, ja, schalten. Hat er keine Chance mehr zurückzugehen.
Ja gut, die Diskussion zwischen Linus Torvalds und Annie Tannenbaum war eine ganz interessante Sache. Der Andy Tannenbaum hatte damals in seine Minix-User-Group geschrieben, ein Thread aufgemacht oder ein Thema angeschnitten mit dem recht provokanten Titel Linux is obsolete. Linux ist veraltet. Und zwar zog er sich an den Punkt hoch, dass moderne Betriebssysteme nun mal jetzt in Mikrokernel programmiert werden sollten und Linux aber monolithisch ist. Und dann wird da halt wild diskutiert. Also die Argumentation von Annie Tannenbaum ist halt, er versucht zu belegen, dass monolithische Kernel nicht mehr zeitgemäß sind und dass er, also Annie Tannenbaum ist ja Professor für Betriebssystemdesign an der Uni, wo ist denn der? Irgendwo in Holland. Und er bringt dann natürlich auch so nette Sprüche wie, ja, sei froh, dass du nicht mein Student bist, dafür hättest du keine gute Note bekommen. Und Linus kontert so damit von wegen, ja, du bist jemand, der dann System zusammenschreibt als Research Interest und damit Geld verdient. Und im Gegensatz dazu bin ich ein Student, der nebenbei noch studiert und einfach mal ein nettes Projekt aus Spaß an der Freude online stellen wollte. Und inzwischen habe ich einen besseren Support. Meine Sachen haben mehr Software, bei mir läuft mehr. Es läuft auf mehr Architekturen. Deine Argumentation ist brüchig. Wenn du ein Betriebssystem auf mir geben kannst, was mit Mikrokernel läuft und vernünftig funktioniert, dann nehmen wir das.
Windows NT nehmen wir nicht.
Ja. Ist ja auch kein Mikrokernel. Hust, hust. Okay.
Es ist Machkernel ähnlich. Ich schreibe sogar Wikipedia.
Ja.
Ich habe nachgesehen.
Das sollte eigentlich nur mal so ein Seitenhieb auf die Diskussion sein. Ist ja auch egal.
macOS hat übrigens auch ein Mikrokernel.
Ja. macOS hat ja auch einen BSD-Kernel und keinen eigenen. Huch, jetzt habe ich gerade ganz viele Knöpfe auf einmal gedrückt. Ich hoffe, jetzt ist gerade nichts explodiert. Hört uns noch?
Keinen eigenen Machkern. Egal, wir machen weiter.
Ja. Gut. Ja, auf jeden Fall brannte da eine sehr feurige Diskussion zwischen den beiden, weil Linus meint, eigentlich würde er ungerne da in dieser Newsgroup, nachdem er jetzt auch seine eigene bekommen hat, die hat er, glaube ich, 93 bekommen, seine eigene Newsgroup, würde er ungerne da ja mit über Linux rumsprechen, aber da das so provokant ist, kann er sich nicht zurückhalten und muss da dann doch antworten. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass Linus in der Diskussion eher cool bleibt, im Gegensatz zu Annie Tannenbaum, der sich so ein bisschen aufregt. Aber die Diskussion ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Müsst ihr einfach mal nach Google, nach Tannenbaum und Linux ist obsolet und Linus oder so. Da findet ihr garantiert ganz schnell was. Können wir auch bei uns verlinken in Sendungsbeschreibung gleich. Ist sehr interessant, sehr lesenswert, spaßig. Ich find's klasse. Tja, und 93 war das, glaube ich, diese Diskussion. Und das war erst 2 Jahre, nachdem Linux rausgegeben wurde, nachdem die erste Version rauskam ist. Man sieht also schon, es ist recht flott gewachsen, wenn sich Herr Tannenbaum persönlich dazu herablässt, solche Threads zu öffnen. Das war so der Anfang. Was auch noch ein Meilenstein eigentlich in der Sache war, war 1996. Da war nämlich wurde die Frage laut, ob Linux nicht ein Maskottchen ganz gut stehen würde. Und da gibt es auch ein paar ganz liebe Anekdoten zu, wie das so entstand. Also es heißt, dass ursprünglich verantwortlich für diese Inspiration war 1993 ein Besuch von Linus in irgendeinem Zoo. Und da war er total begeistert von den Zwergpinguinen, die da so rumhüpften. Die fand er total klasse.
Die hüpfen echt?
Ja, weiß ich nicht. Die watscheln so, ich weiß nicht. Also die sich da so komisch vor sich hin bewegten und die fand er völlig klasse.
Ich habe gehört, Pinguine können fliegen, wenn niemand guckt.
Ja, nur wenn niemand guckt.
Ich habe gehört, die fallen immer um, wenn ein Flugzeug über sie fliegt.
Echt?
Habe ich gehört.
Finde ich ja klasse.
Die Vorstellung auf jeden Fall ist toll.
Ja, auf jeden Fall. Und
sind das Herdentiere?
Ja, weiß nicht, so ein bisschen schon. Irgendwie. Also die treffen.
Das sieht bestimmt lustig aus.
Wie so ein Domino-Haufen.
Ja. Und Pinguine können nicht sitzen, hat mir Mulz gestern erklärt.
Nein, das war ich nicht.
Nicht?
Das war, glaube ich, Biene, oder?
Ja.
Ja, komm mal her und erzähl was. Ja. Pinguine können nicht sitzen.
Ja. Also Pinguine können halt nicht sitzen, weil die sind halt so gebaut, dass der Hintern quasi die ganze Zeit über den Boden schleift. Das wird dann wahrscheinlich auch so sein, weil die ja da ihre Eier hin und her schieben. wenn sie dann welche gelegt haben. Und deswegen brauchen die eigentlich gar nicht sitzen, weil sie ja quasi sowieso die ganze Zeit sitzen, wenn man so will.
Ah, das heißt, Pinguine können eigentlich nicht stehen, sondern sitzen nur.
Wenn man so sieht, ja.
Das heißt, sie laufen im Sitzen.
Richtig.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Besonders lustig stelle ich mir vor, was passiert, wenn man so einen Pinguin einfach mal mitnimmt, so in die westliche Welt und den auf Schotter aufsetzt. So im Gegensatz zu diesem rutschigen, schönen Eis. Das könnte lustig werden. Ja,
Ich rufe mir welche von Greenpeace an. Sachen hier verbreiten.
Ja.
Wir können ja ein bisschen Schotter in die alten Arktis mitnehmen.
Ja. Ja. Und sein Wunsch bei beim Design war halt, dass der Pinguin bitte sehr glücklich aussehen soll.
Und zwar so, als hätte er gerade eine Masse Bier genossen und den besten Sex seines Lebens gehabt.
Ja. Interessant ist auch noch, ein Pinguin, ich weiß nicht, wie weit ihr wirklich die Pinguine kennt im Gegensatz zu Tuks, die haben keine Schnabelfüße und keine gelben Schnäbel und nicht solche Füße. Nein, nicht solche. Also,
ja, Schnabel haben sie aber doch, die haben solche Füße, aber die siehst du nicht, weil sie ja da drauf
sind. Und die sind nicht so watschlig gelb.
Sagen wir so, die Augen sind kleiner.
Ja, und die haben auch keinen gelben Schnabel, oder? Oder nicht so ein. Der ist dunkler. Ja, das rührt nämlich.
Ich muss mal schnell ein Bild googeln. Kleinen Moment, ich habe gerade Probleme, mir einen Pinguin vorzustellen.
Ja, richtig, das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn man sich einen Pinguin vorstellt, denkt man an einen Tuchs. Und das ist nicht unbedingt biologisch korrekt. Da geht nämlich,
das weißt du ja noch gar nicht.
Ja, doch, ich denke schon. Ja. Da geht nämlich auch die Diskussion um, die sehen schon so ein bisschen anders aus. Ja,
also der?
Jetzt hat Murks mal nach Pinguin gegoogelt und direkt das Erste, was ganz groß zu sehen ist ein dicker Tuchs.
Ja, okay.
Also die sehen nicht so unbedingt hundertprozentig tuchsig aus.
Ja, also die Kaiserpinguine haben einen sehr, sehr spitzen Schnabel, so lang, eher wie so ein Kolibri, nur größer.
Ein Specht.
Wie ein Specht, genau.
Ich habe einen Pinguin gefunden, der hat eine gelbe Musterung am Schnabel oder orange eher.
Ja, also es wurde gesagt, dass der vermutlich das Kind ist, was dabei entstanden ist, als Daisy Duck eine Kreuzfahrt in der Antarktis hatte und einen wilden One-Night-Stand mit einem der Pinguine hinlegte. Wird so behauptet.
Komisch, lauter Schwarz-Weiß-Bilder von Pinguinen.
Ja, das ist ein Zitat von Linus, meinte Biene auch gerade. Naja, das ist Tux. Es gibt unglaublich viele Pinguinbilder, die auch sehr Tux-ähnlich sind. Ich glaube nämlich, dass viele Leute durch den Tux so verwirrt sind, dass sie ihre Pinguine anders malen. Gut, das war 1996. Da hat auch im IRC ist gerade schon Linux großer Polarkolibri so referenziert worden. Nun ja, das ist das Logo. Am Anfang wurden Stimmen laut, dass so ein dicker, zufrieden, grinsender, feister Pinguin nicht unbedingt die Eleganz von Linux widerspiegeln würde.
Ach was.
Und
die Eleganz des monolithischen Kernels, oder was?
Als alternativ wurde irgendwie ein Fuchs vorgeschlagen, aber da war Linus total gegen. Er meinte, der Pinguin sei total cool und die Leute hätten halt nur noch nie so einen wütenden Pinguin mit 100 Miles per Hour auf ihn zulaufen sehen. Dann wüssten sie mal, wie flott die Singer werden. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich so schnell, können die wirklich
Nein,
so schnell laufen?
Unter Wasser vielleicht.
Oder wenn die ausrutschen und irgendwie die Scholle runterrutschen.
Ja, oder so. Vielleicht wenn sie auf dich zurutschen, genau.
Ja, so eine Scholle runter oder so.
Aber Pinguin ist schon ziemlich süß. Also mit einem Fuchs weiß nicht, ob... Also ich glaube, dass der Pinguin schon ein bisschen zum Erfolg von Linux beigetragen hat. Oder also ziemlich cooles Maskottchen.
Also ich finde den Pinguin total klasse. Ich hab auch einen kleinen Stoffpinguin zu Hause.
Ich würde sagen, es ist fast das coolste Maskottchen überhaupt so auf dem Bereich von Software-Technik.
Ja, gerade...
Was hast du noch irgendwie so... Firefox. Das Teufelchen von, gerade das mit dem dicken Bauch von NetBSD, das ist auch ziemlich süß.
Dann der Kugelfisch ist auch ganz lustig. Von Open oder Free?
Ja, der stimmt.
Nee, von Free nicht. Der ist
das ist von Open BSD. Ja, okay. Wide Open SSH.
Ja, ja, genau. Naja.
Das ist kein Teufel, das ist ein Dämon, kommt hier gerade.
Ja. Stimmt. Ist richtig. okay. Ja, jetzt waren wir...
Wenn wir Dämon sagen, kann sich wieder niemand was drunter vorstellen.
Ist Teufel nicht auch ein Dämon? Na egal.
Ein Dämon, das sind die Programme, die im Hintergrund laufen, Mann.
Ja, und rot sind und kleine Hörnchen haben. Ein Dreizack.
Ja.
Und dann mit Pinguine aufpieksen.
Und zwar 16,5 Mal die Sekunde.
Ja, Versionen, Releases vom Linux-Kernel gab es jetzt inzwischen schon einige. Aktuell ist der Stable Tree 2.6. Es gibt halt eigentlich immer eingetragene Maintainer, die dafür verantwortlich sind quasi. Zum Beispiel interessant war für den 2.4er-Kernel, war nachdem Alan Cox hat sich so, also erst war Alan Cox dafür zuständig, aber der hat sich dann mal so eine Zeit lang ein wenig aus der Linux-Entwicklung zurückgezogen, weil der wollte noch seinen MBA machen, seinen Master of Business Administration, glaube ich, heißt es, wollte den nachmachen und da hatte er nicht so richtig Lust, irgendwie dann noch viel Zeit in Linux zu investieren während der Zeit. Und deswegen hat dann damals Marcello Tossetti, ach Gott, jetzt habe ich gerade meine Aufzeichnungen wieder weggeklickt, wo der Name richtig stand. Das war so ein italienischer Name, den ich mir so schlecht merken kann. Das schlage ich jetzt gleich mal nach.
Wir machen mal ganz kurz Musik.
Ja, Musik machen wir, da schlage ich den Namen nach. Ha.
Change the world in a tiny way. Go on, change the world in a tiny way.
Hallo und willkommen zurück. Ihr seid bei Def Radio und unser Thema ist... Was ist unser Thema, Marcel?
Linux-Anekdoten und Geschichte und so. Also Linux. Und
so.
Ja, gut, was können wir denn noch Nettes erzählen? Wir könnten jetzt erstmal noch auflisten, was noch so für interessante Menschen hinter Linux gibt. Einmal natürlich Linus Torvalds, über den habt ihr jetzt, glaube ich, mehr als genug gehört, von Anekdoten seiner Mutter und bis zu weiß ich doch was. Übrigens, Linus Torvalds ist auch ein recht enthusiastischer Wodka-Trinker, wollte ich jetzt mal so angemerkt haben, weil ich mich da sehr darüber gefreut habe, weil ich sehr gerne selber Wodka trinke. Das rührte von seiner Studentenzeit her, wo regelmäßig Contests waren, wie viel Wodka in so einen Menschen reinpasst. Wer steckt da noch hinter? Ja, eben Richard Stallman erwähnt. Der Chef von GNU, der Fanatiker gegen Softwarepatente, finde ich klasse übrigens. Sehr engagierter Mann. Hat zum Beispiel letztens, habe ich auf Heise gelesen. Da war im MIT, wo Richard Stallman, der arbeitet da ja, glaube ich, auch oder so ein bisschen, ne? Hat auf jeden Fall seine Büros ist oft da.
Ja.
Da war irgendwo so eine Art Seminar, wo so jemand von Arti da war, die mit den Grafikkarten und so ein bisschen irgendwie da was vorgestellt haben. Und Richard Stallman konnte sich überhaupt nicht damit vereinbaren, weil das sind ja böse proprietäre Menschen, die ihre Spezifikation nicht rausrücken. Also hat er sich dann in diesen kleinen Seminarraum mit riesengroßen Plakaten reingesetzt und hat Leuten eine Hand, so Flyer in die Hand gedrückt und so. Ja, und da hat jemand dann die Polizei gerufen, um den halt da rauszukriegen. Und er hat natürlich dann die Chance genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen, hat halt geschrien, ich werde hier gegen meinen Willen herausgezerrt, ich habe nichts verbrochen. Natürlich hatte er dann die ganze Aufmerksamkeit und die konnten ihn im Endeffekt noch nicht mal irgendwie daraus mitnehmen, weil er hat halt gesagt, dass er das Seminar überhaupt nicht stört. Er sitzt halt nur ruhig dabei und demonstriert friedlich und die haben halt kein Recht, ihn da zu entfernen. Also wurde er dann mit seinem Plakat nachher wieder reingelassen und konnte da weiterhin Aufmerksamkeit auf sich ziehen, auch wenn er gar nichts gesagt hat. Cleverer Mann, vieles geleistet, beeindruckend.
Hält sehr gute Vorträge.
Ja, der Vortrag war klasse.
Ja, das ist echt sehr, sehr gut gemacht, so rhetorisch spitze.
Mhm. Ja, und man merkt halt auch wirklich einfach, dass der Mann Ahnung hat, wovon er redet. Und er hat einen tollen Texteditor geschrieben. Ich finde Emacs super. Andere Leute hassen ihn.
Ja. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch gar nie probiert.
Also ich finde ihn klasse.
Ich schon, aus Versehen. Ich bin immer nie rausgekommen, weil ich meine Merke nie geendet.
Ich weiß nicht. Ich habe am Anfang so ganz, als ich angefangen habe, habe ich so mein VI gestartet und dann bin ich dabei geblieben.
Ja.
Es gab einfach keinen Bedarf, noch einen Editor zu benutzen.
Das ist wahrscheinlich frühe Prägung oder so, bei welchen Editor man hängen bleibt.
Ja, es geht wirklich so in die Richtung. Also meine Freundin hat zum Beispiel Emacs bekommen und jetzt benutze ich nur Emacs, weil ich es ihr damals gezeigt habe und wie ist...
Ja, ich kann verstehen, dass man VI, wenn man schon einen anderen Editor kann, sich irgendwie nicht... Aber ich wusste ja gar nicht, dass es noch einen anderen Editor gibt, weißt du?
Ja.
lustig, und jetzt ist es schon zu spät.
Ja, lustig sind auch immer die Emacs-Scherze, die so... Das wurde gerade auch von Brain 0 oder Brain 0, ich weiß nicht, wie das am liebsten ausgesprochen hat, oder Brain 0 oder so.
Brain No Brain.
No Brain. Ja, das weiß ich nicht. Was da auch so gerade referenziert wurde, da sind sehr viele Scherze im Umlauf, so von wegen Emacs ist ein tolles Betriebssystem, es fehlt nur ein vernünftiger Texteditor. Und die Emacs-Menschen wissen das auch. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt inzwischen noch mehr hinterstecken als Richard Stallman. Die haben zum Beispiel haben Tetris eingebaut
und ein VI-Mode.
Ja, es gibt zum Beispiel, sehr beliebt ist auch der Emacs Psychiatrist. Wenn man sich halt mal gerade ausgelaugt fühlt und mit seinem Problem nicht klarkommt, man öffnet einfach Emacs
und spricht. Und mit seinem Editor sprechen möchte.
Also ich habe auch die Theorie, wenn man nur lange
genug... Wenn du auch ausgelaugt bist, sprichst du dann wirklich mit deinem Editor?
Nee. Wobei, ich hab auch schon längere Zeit mit dem geredet, weil ich hatte mal eine Theorie, die ich mir immer versucht habe, experimentell so ein bisschen zu belegen. wenn man eine gewisse Zeit mit dem redet, kommt der, im Endeffekt läuft das immer darauf hinaus, dass der fragt, ob man von seinem Vater sexuell genötigt wurde oder missbraucht wurde. probiert's einfach mal aus. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, auch wenn Leute das Gegenteil behaupten. Also ich hatte das schon so oft, dass er denkt, und bei völlig verschiedenen Antworten. Naja.
Ist ja auch ein wenig OT. Probiert's einfach mal aus.
Freudianischer Editor.
Ja. Okay. E-Max abgeschlossen. Richard Stallman. Ja, das war Richard Stallman. Er tanzt in seiner Freizeit unglaublich gerne Folklore, habe ich schon erzählt.
Ja.
Okay, wen haben wir denn noch? Alan Cox, hatte ich auch erzählt. Das ist der, er wird auch liebevoll oft Mailinglisten-Monkey genannt. Es gibt da ein ganz nettes Zitat von Linus Torvalds. Der meinte, kein Mensch liest alle Postings auf der Kernel-Mailingliste. Und die Leute, die daran entwickeln, die wirklich für einen Linux-Kernel programmieren, die haben nicht mal die Zeit, die Hälfte davon überhaupt zu lesen. Die einzige Ausnahme, die es gibt, ist halt Alan Cox, aber der zählt nicht, weil der ist eh nicht menschlich. Er behauptet, Alan Cox sei eine Kumulation von circa 1000 kleinen Goblins, die in irgendwelchen Höhlen bei Swansea wohnen und recht gut miteinander zusammenarbeiten. Das sei Alan Cox. Das hat mal Linus Torvalds über ihn gesagt. Also, sehr interessanter Mensch. Zum Beispiel in seiner Freizeit, er hat ein eigenes MUT programmiert damals. Auch sehr interessant. Abba MUT heißt es. Seine Uni war damals Abba irgendwas, daher Abba. Ja, der war der erste Maintainer vom 2.4er und er traut sich nicht in die USA einzureisen. Er weigert sich vehement, weil er hat Angst, inhaftiert zu werden. Da gab es mal so eine Story mit, wie hieß der Mann? Dmitri Skliryov oder sowas. Der ist bei einem Vortrag in Las Vegas vom FBI verhaftet worden, weil er angeblich gegen DMCA, dieses Digital Millennium Copyright irgendwas verstoßen habe, obwohl das in seinem Land, der war Russe, völlig legal war, wie sich danach irgendwann rausgestellt hat. Auf jeden Fall wurde er wegen Verletzung von digitalen Rechten direkt mal eingebuchtet, als er gerade mal einen Vortrag in den USA halten wollte. Und das ist der Grund, dass Alan Cox nicht in die USA einreisen will. Ob der da wirklich so richtig konsequent hintersteht, weiß ich nicht, aber ich habe es irgendwo gelesen. Ja, interessant ist dann noch, den ich eben recherchieren wollte, Marcelo Tosatti. Der ist Brasilianer, hat von Alan Cox einen 2.4er übernommen. Ist 83 geboren, sehr interessant. Der hat den 2.4er mit 18 Jahren übernommen. Da gab es sehr viele Diskussionen drüber, weil viele Leute meinten, ein 18-Jähriger sei einfach noch nicht reif genug, so viel Verantwortung zu tragen. Aber der hat es sehr gut gemanagt, sagen viele. Also ich war auch immer recht zufrieden damit. Hat auch einen interessanten Lebenslauf. Der arbeitet jetzt schon 6 Jahre irgendwie bei Connectiva. Und der ist 2 Jahre älter als ich. Also ich bin ja schon irgendwie neidisch. Muss ich es mal so sagen. Tja, wen gibt's noch? Bekannt ist noch Ingo Molnar, der ist ein ungarischer Hacker, der hat relativ viel Bekanntheit durch seinen Scheduler, den er für den 2.6er geschrieben hat, erlangt. Das ist ein O1 Scheduler, also relativ performant und bekannt ist dann noch von ihm ein anderer kleiner Kernel-Hack, der hat den Tux Webserver geschrieben. Das ist ein Kernel-Space Webserver. Der ist natürlich nicht so toll wie ein Apache, wenn man jetzt die Features betrachtet. Er kann zum Beispiel auch nur statische Webseiten ausliefern und da denkt man sich natürlich, warum sollte man dann sowas benutzen? Es hat einfach einen ganz einfachen Grund. Er ist schneller. Er geht keinen Umweg über irgendwelchen User-Space-Kram, sondern er schreibt quasi direkt auf Netzwerk und das bringt wohl schon bei gewissen Sachen viel Speed. Also vielleicht wäre das, wenn wir mal wieder irgendwelche neuen Wikipedia-Images hätten, mal eine Idee. Obwohl, das ist ein Linux und wir haben ja keinen Linux-Server, wo der Kram drauf liegt. Ne?
Nein.
Naja, gut. Das ist Ingo Molnar. Dann, ja, das sind eigentlich...
Wir haben einen NetBSD-Server, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir hätten einen Windows-Server oder sowas.
Ja, und wer auch immer wieder zu sehen ist, wenn es um Linux
geht. Ich glaube, wir haben das NetBSD, weil Linux nicht auf unserer Architektur läuft.
Nee, da bin ich ganz sicher.
Okay.
Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass der
Admin... Ich weiß auch nicht genau, warum wir NetBSD
sagen. Ja, das will der Admin so, glaube ich.
Okay.
Naja, dann, wer auch immer noch auftritt, wenn es irgendwie um Linux geht, ist Eric Steven Raymond. Raymond. Ja, der ist auch eine sehr kontroverse Gestalt.
Es gibt viele Leute, die mögen ihn, es gibt viele Leute, die hassen ihn und es gibt viele Leute, die sich regelmäßig fragen, was der überhaupt mit Linux am Hut hat. Ganz unberechtigt ist die Frage nicht, muss ich am Anfang einwerfen. Also die Sache ist folgende. Erstmal ist er der Mensch, der Fetchmail vollbracht hat oder verbrochen hat. Da kann man auch drüber diskutieren. Also es soll sehr viele Security-related Probleme haben. Also man macht sich schon Gedanken darüber, ob Fetchmail so eine clevere Idee ist, so wie es geschrieben ist. Naja, das ist jedenfalls von Eric S. Raymond. Sehr bekannt ist er geworden mit seinem Buch oder seinem Text über, seinem Essay über Open Source, über das heißt Die Kathedrale und der Bazar. Die Kathedrale bezeichnet er quasi als die kommerzielle Software, also beispielsweise sowas wie Microsoft. Da gibt es halt Leute, die dafür da sind, die Kathedrale zu designen, und sie wird halt hierarchisch gebaut und es gibt halt einen Plan und so wird sie halt zusammengestellt und am Ende hat man ein fertiges Bauwerk und das wird dann released, also zugänglich gemacht. Und die Alternative ist Open Source, das ist der Bazar. Der Bazar besteht aus vielen kleinen Ständen. Das sind halt die Programmierer, die ihre Software quasi einfach bauen und auf den Markt werfen. So ein Stand ist nie fertig. Da kommt immer mal was Neues zu und irgendwas fällt weg. Und das irgendwas
sind unabhängig voneinander, nicht von einem Architekten irgendwie geplant, sondern es sind halt irgendwelche Leute, die rumwuseln.
Ja, und es kann halt auch auf diesem Bazar einfach mal ein Projekt fehlen und dann ist der Bazar immer noch nicht unusable, sondern er ist halt noch da und es gibt halt noch genug andere Sachen, die irgendwie interessant sind. Aber es läuft nicht völlig anarchisch ab, sondern es gibt in seinem Essay auch den Marktwächter oder wie er es so nennt, der so ein bisschen Augen darauf hat, dass die Marktgesetze auf dem Bazar eingehalten werden. Und das ist normalerweise der Maintainer von Code. Beispielsweise Linux selber, da kann ja auch jeder den Quellcode editieren und damit machen, was er möchte eigentlich nach GPL. Also solange er sich an die GPL hält. Aber der Mainstream-Code wird halt immer noch von einem gewissen Grüppchen von Leuten administriert und er hat sich bis heute auch behauptet, also das ist ja immer noch, wenn man sich irgendwo einen Kernel runterlädt, dann basiert er eigentlich auch immer auf den Codes, die es da gibt und also die es da aktuell gibt, also die sind ja nicht irgendwie in den Hintergrund gerutscht, die sind ja immer noch sehr wichtig, die Vanilla Releases auf Kernel.org zum Beispiel. Ja, was auch noch von Eric Raymond ist, sind die sogenannten Halloween Papers. Auch sehr interessant. Damit hat er, glaube ich, den Hass von Microsoft auf sich gezogen. Ja,
die sind eigentlich von Microsoft, nicht wahr?
Ja, ja. Aber er hat sie released. Also die Halloween Papers sind folgendes. Das waren interne Papers bei Microsoft. Die galten auch als Microsoft Confidential, also sollten nicht herausgegeben werden. Und die hat Eric Raymond in die Finger bekommen. Und hat sie released. Und in diesen Papers geht es darum, dass Microsoft den Open-Source-Markt sehr argwöhnisch beobachtet und Open-Source als eine Gefahr für sein Monopol ansieht und selber viele Projekte als technisch gleichwertig bezeichnet, die aus der Open-Source-Welt sind. Und besonders peinlich war es für Microsoft, weil die viele Sachen, die da drin standen, konträr zu den Meinungen waren, die sie auf Pressekonferenzen oder so vertreten haben. Also daher war denen das sehr unangenehm. Murks hat jetzt eben so auf die Lampe gepatscht. Sollen wir nochmal Musik spielen?
Ja, ja.
Musik.
Ich bin mir gerade nur nicht sicher, welcher... Oh, oh.
Ja. Gut, solange Murks da noch rummacht...
Ich glaube jetzt.
Ah, okay.
Schauen wir mal, ob ich das richtig erwischt habe. Also der folgende Song, die Vocals von folgendem Song stammen aus einem Trainingstape von Kentucky Fried Chicken. Ich glaube, wir haben ein Problem mit unserem Player. Einen kleinen Moment. Erzähl doch noch ein bisschen was, Marcel. Ich versuche das mal eben zu reparieren. Höchste Minute.
Okay, Murks dann weiter so ein bisschen am Mischpult und am Player rum.
Diese Halloween in der Theke. Ja. So, die Füße gucken raus, irgendwie Kabel hängen dabei in der Gegend herum.
Und er schreit fürchterlich, weil die Kabel ihn umwickeln. Nein, Okay, im IRC hat auch gerade eben noch Markus erwähnt, dass da in den Halloween Papers auch ein sehr netter Vergleich zwischen Microsoft Paint und GIMP wäre. Den kannte ich noch gar nicht, aber den muss ich mal suchen, das klingt interessant, ja. Ich habe da auch mal eine Story, die habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden, die Tage. Wenn ihr die findet, fände ich cool, wenn ihr uns die irgendwie zukommen lasst, weil das würde ich auch am liebsten nochmal lesen. Es ist irgendwie auf Seiten Microsofts mal irgendwie ein Fehler aufgetreten. Die haben ja auch so Talent-Scouts quasi, die neue Talente für Microsoft suchen, die dafür die programmieren könnten. Und einer dieser Spaßvögel ist auf die Idee gekommen, Eric Raymond zu fragen, ob er nicht bei Microsoft arbeiten wolle. Und das fand Eric Raymond natürlich so lustig, dass er das gleich veröffentlichen musste, den Mailverkehr mit diesem Typen. Weil er dachte erst, das sei halt ein Witz, weil Microsoft ihn fragen, also als Erzfeind eigentlich. Und er hat dann liebevoll geschrieben, dass er gerne bei Microsoft arbeiten würde, aber erst nachdem die Hölle zugefroren ist und es bunte kleine grüne Kügelchen da irgendwie regnet und sowas in der Art.
Den habe ich, glaube ich, auch mal gelesen. War der mal auf Heise verlinkt?
Ja, das kann gut sein.
Wir suchen mal, wir versuchen es mit der Musik nochmal.
Ja, also, okay.
Kentucky Fried Chicken, ne?
Kentucky Fried Chicken, ja.
Bacteria, bacteria, look, there's bacteria, bacteria, bacteria. You might not see them, but they're there. Bacteria, bacteria, everything you touch, bacteria, bacteria. That's right, salmonella bacteria. But we have to watch out for bacteria that can spoil our chicken. Bacteria practically everywhere. Everywhere you look, in the kitchen, inside the cooler, in the dining area, in the restrooms, on our raw chicken. And like I said, bacteria, bacteria. Look, there's bacteria, bacteria, bacteria. You might not see them, but they're there. Bacteria, bacteria. Everything you touch, bacteria, bacteria. That's right, salmonella bacteria. Salmonella grows on raw chicken, especially old chicken. Moist foods like our salad, staph bacteria on the left, and strep bacteria on the right, salmonella, shigella, clostridium perfringens. If you didn't wash your hands, they would become breeding grounds for bacteria. Bacteria? Look, there's bacteria, bacteria, bacteria. You might not see them, but they're there. Bacteria, bacteria. Everything you touch, bacteria, bacteria. That's right, salmonella bacteria. Fever, cramps and fever, dysentery, fever, fever, vomiting, vomiting, chills, cramps, chills, and chills and cramps, 1 square inch, 500 million salmonella bacteria. These bacteria really sound serious. They are when they're left unchecked, and it could mean a trip to the hospital for someone. Our customers.
Wow.
Ourselves.
All right.
Our chicken.
All right.
And our reputation.
All right, all right. You mean bacteria on me right now? Clean, clean, and then clean again.
Bacteria.
Bacteria.
Look, there's bacteria. Bacteria.
Bacteria.
You might not see them, but they're there.
Bacteria.
Bacteria. Everything you touch. Bacteria.
Bacteria.
That's right. Salmonella bacteria. Salmonella bacteria. Salmonella bacteria.
So, willkommen zurück zu Dev Radio, Thema Linux heute. Im Studio Murks, Mev, Biene, not Biene und ich.
Nicht die Biene.
Ja.
Erinnert mich an Dinos.
Nicht der Papa.
Nein, nee,
nicht die Mama.
Nicht die Mama.
Hier, Yath, Yath, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt am besten ausspricht, Yath, hat auf jeden Fall den Link gefunden zu den Mails in dem Jobangebot für Eric Raymond. Werden wir nachher verlinken. Danke für von uns. Und Markus hat uns auch nochmal den betreffenden Artikel rausgesucht, den betreffenden Absatz, wo er meinte, ich übersetze mal frei, dass er an dem Tag bei Microsoft arbeiten wird, wo quiekende Geräusche über den ganzen Himmel zu hören sind und der Mond blau wird und so Polkadots, das sind so Flecken kriegt. und die Hölle so zufriert, dass der Schwefel fest und supraleitend wird. ja, und am Ende meint er noch zu diesem Typen, von wegen, dass er ihm sehr dankt für die Erheiterung am Nachmittag und dass er an dem Tag, wo er auf Microsofts Grab pisst, der hoffentlich nicht so weit in der Ferne liegt, gucken wird, dass er ihn nicht treffen wird. Die Mail ist sehr gewaschen. Also er meint zum Beispiel auch, er fragt ihn, was er so mit dem Rest des Nachmittags vorhat, ob der noch Richard Stallman und Linus fragen möchte. Und er würde ihm noch anraten, dass er noch den Papst fragen könnte, ob er nicht noch vielleicht eine satanische Orgie leiten will. Ja, das ist...
Er hatte bestimmt sehr viel Spaß beim Schreiben dieser Mail.
Ja, das glaube ich. Der hatte wahrscheinlich auch noch viel mehr Spaß, als er die Mail gelesen hat. Also, ja, ist schon ein ziemlich harter... eine ziemlich harte Sache, so eine Mail Eric Raymond zu schicken, so als Erzfeind. Aber nun gut. Ganz nett ist auch noch, zu Eric Raymond gibt es einen Comic online. Der Comic heißt Everybody Loves Eric Raymond. Ich finde ihn sehr lustig. Der ist meist gespickt mit Personen wie Eric Raymond, Richard Stallman etc. Wo ist Murks hin? Murks ist jetzt plötzlich unter dem Mischpult verschwunden.
Ja, macht euch keine Sorgen.
Er meint, er lebt noch, ja. Er ist gespickt mit Personen wie Richard Stallman und Eric Raymond und ist auf jeden Fall sehr lustig. Werden wir auch mal alles verlinken. Tja, das waren so die wichtigen Personen dahinter. Wir haben jetzt nicht mehr wirklich lange Musik und Murks wollte auch noch ein bisschen, wirklich lange Sendung und Murks wollte auch noch ein bisschen Musik spielen. Also werde ich jetzt am Ende noch einen ganz, kleinen Blog dazu machen, wo Linux so benutzt wird. Es hat nämlich immer mehr Marktmacht gewonnen, wie man halt auch an diesen Halloween Papers damals schon sehen konnte. Besonders auf dem Servermarkt ist Linux immer populärer geworden, also sehr viele Webserver und Mailserver etc. laufen inzwischen auf Linux-Basis und auch auf dem Heimmarkt für die Workstations, wo die Leute dran sitzen, wird Linux immer interessanter. Also wir haben zum Beispiel in der Uni Ulm haben wir zwei, glaube ich, richtig große, schöne Linux-Pools, die auch eigentlich relativ gut benutzt werden, so ist es nicht. Und inzwischen gibt es ja sogar schon eine Menge Spiele für Linux oder die unter Linux laufen. Da hatte ich auch schon eine Radiosendung zu, Freispiele. Ich glaube, das war Folge 54. Also man sieht, Linux wird halt immer weiter verbreitet. Ich habe gerade auch nochmal aus dem IRC-Channel nochmal den Rat bekommen zu erwähnen, dass Linux auch bei Embedded Systems sehr beliebt ist. Viel darauf läuft. Weiß ich jetzt gar nicht so. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Linksys-Router und Gateways und Access Points und so vorrangig mit Linux laufen oder es auf jeden Fall Linux gibt, was darauf läuft. Kann man witzige Sachen mitmachen. Nette Aktion. Ja, ich warte auch noch darauf, mal ein schönes Handy zu finden, was Linux drauf hat und
es gibt so einen Teil von Nokia, glaube ich, oder? Bilde ich mir das ein? Dieser CRX? Der war neulich mal beim Montagstreff da und...
Der BSD-Mensch.
Ja, genau. Und ich glaube, er hatte da so ein Gerät mit Linux drauf. Aber ich bin mir nicht sicher. Apropos Treff. Am Montag ist wieder unser Treff. In der Uni. Falls ihr Lust habt, könnt ihr vorbeikommen. Wir beißen noch nicht. Wir bestellen hauptsächlich Pizza und falls ihr ein Notebook habt, könnt ihr...
Und da beißen wir dann rein.
Wobei, es geht WLAN. Auch einwandfrei ohne Notebook. Wir haben ein bisschen WLAN, ja. Wenn euer Computergehäuse nicht gerade irgendwie aus Metall ist oder so, wie meins, dann geht das auch.
Die Pizza-Bestellung geht um 8 Uhr raus.
Ja, genau. Ihr solltet also bis spätestens 8 da sein, wenn ihr noch Pizza wollt. Und ich werde leider nicht da sein, weil ich wahrscheinlich das letzte Mal in Ulm bin. Ja.
Er flüchtet.
Ja, nee. Ich werd nach Regensburg gehen, vielleicht gibt es ja auch bald ein Radioprojekt oder so.
Oder du kommst ab und zu nochmal für ein paar Sendungen vorbei.
Ja, das sowieso. Also, so als Gast dann. So wie heute, du darfst die ganze Zeit reden und ich guck zu.
Ja,
ich kümmere mich um Musik und krabbel unter dem, im Maschinendeck. Ich bin im Maschinendeck.
Scotty, beam me up. Okay, gut.
Very funny, Scotty. Now been down my clothes.
Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, dann war es das eigentlich, oder?
Ja, die Aufzeichnung der Sendung gibt es so in ungefähr 3-4 Stunden auf unserer Homepage zum Runterladen. Die fällt auch aus unserem Podcast raus. Da haben wir einen OGG-Podcast und einen MP3-Podcast. Und was haben wir noch neu? Ach ja, genau. Vorvorletzte Woche, ist schon so lange her? Krass. Haben wir einen Jabber-Server aufgesetzt, und zwar jabber.ulm.cc.de. Falls ihr also mal Jabber probieren wollt, noch keinen Account habt oder so. Wir haben nicht so viele Benutzer, das heißt, er ist ein bisschen schneller als jabber.cc.de, weil die einfach benutzermäßig ein bisschen arg überladen sind. Ansonsten,
für die, die es nicht wissen, Jabber ist so ein Instant-Messaging-Ding.
Ja, so wie ICQ, nur halt mit vernünftigen AGBs und naja.
Ja, Jabber macht sexy.
Richtig.
Ich weiß nicht. Über Jabber, also ich sage jetzt nichts.
Wir hatten ja schon mal eine Sendung darüber.
Ja, und ich werde mach eventuell demnächst nochmal ein Chaos-Seminar.
Jabber ist zumindest das Beste, was man kriegen kann. Damit könnten wir es doch abschließen.
Ja, richtig. Gut, dann machen wir Schluss. Wir machen spielen noch einen Song am Ende, würde ich sagen.
Ja, das machen wir jetzt.
Von Jonathan Colton nochmal.
Und wünschen euch einen schönen
Sonntag.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Boy, I'd follow the path down past the dunes to the sea. There on the warm sandy beaches we'd lie, the furry old lobsters and me. They'd whistle and squeal as they ran through the waves, so sleek, so furry and fair. Now when I go down to see my old friends, the beaches are empty and bare. Sing hey, hidey-ho, where the old lobster go, and his body's so furry and brown. Sing ho, hidey-hey, have they all gone away, for we haven't seen many around. New York sends a monster to darken our seas, cursed be the day that it came. They are ugly and small and not tasty at all. They are lobsters in nothing but name. They don't smash open clams on their bellies with stones. They have neither whiskers nor paws. And the furry old lobster so easily crushed in the grip of their terrible claws. Sing hey, hidey-ho, where'd the old lobster go? And his body's so furry and brown. Sing ho, hidey, hey, have they all